Frauen in der Musikproduktion, das ist wie Paralympics zum Beispiel, haben wir jetzt vor kurzem als Kommentar gehabt.
Wow.
lass ich mal so stehen. Und der Vorwurf, der ganz oft kommt, oder das Argument, was oft kommt, ist ja, das will doch keiner hören. Was sagen die Zahlen, Daten, Fakten? Also ist das so, ihr pusht dann jemanden, aber es interessiert niemanden? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Nee, das ist auch Quatsch. Und ich glaube, wenn die mal wirklich dahinter gucken, wer ist jetzt Produzentin oder Produzent, das wissen die auch gar nicht. Also, ich meine, gucken die sich vorher an, ah ja, guck mal, das hat eine Frau produziert und geschrieben auch von einer Frau. Nee, das kann ich nicht anhören. Die sehen doch im Normalfall den Interpreten und nee, also ich sehe da überhaupt keinen Unterschied in der Erfolgsquote. Also, das bitte weitermachen. Nicht ermutigen lassen von so einem Quatsch.
Herzlich willkommen bei uns im Tonstudio für Frauen, lieber Jorin von RecordJet.
Vielen Dank. Freue mich sehr.
Ich freue mich vor allem auch sehr, weil das, was ihr anbietet für unsere Musikerinnen, super, super interessant ist. Ne? Wir bringen ja Musikerinnen bei, wie sie ihre eigene Musik produzieren. Und dann kommt ziemlich schnell die Frage, was mache ich jetzt damit? Und da sind wir ehrlich, haben wir uns auch nicht ganz allzu viele Gedanken gemacht und haben halt einfach das so geteilt, wie wir das halt so machen. Und wollen aber mit dir zum Beispiel wunderbare Optionen aufzeigen, besonders eben für Musikerinnen, weil ihr da, sage ich mal, ein gutes Bewusstsein dafür habt, dafür, wie die Branche gerade aufgestellt ist, auch in Bezug auf Musikerinnen, Musikproduzentinnen und dass es an manchen Stellen einfach ein bisschen Unterstützung und Förderung bedarf oder dass das allen dient, ja, um einfach auch unbekannte Künstlerinnen zu fördern. Und ich spreche jetzt hier aus der Sicht einer Musikerin, die keine Ahnung hat. Also ich will sozusagen unsere Teilnehmerinnen, Hörerinnen abholen. Deswegen versuche ich erstmal zu erklären, was eigentlich RecordJet überhaupt ist. Also es gibt natürlich für dich als unabhängige Künstlerin die Möglichkeit, deine Musik manuell auf jeder einzelnen Plattform mittlerweile hochzuladen. Spotify zum Beispiel ist am einfachsten, aber wie gesagt, da musst du jeden einzelnen Song überall manuell hochladen. Und es gibt sogenannte Distributoren, die das automatisieren. Du lädst es sozusagen auf deren Plattform, zum Beispiel RecordJet, und die verteilen das und das eben auch mittlerweile weltweit. Also da sind wir auch nicht mehr nur bei Spotify und den Bekannten, sondern auch Instagram, TikTok und Co. Und auch Plattformen, die du vielleicht gar nicht kennst, weil du hier in Deutschland, Österreich oder Schweiz bockst. Das ist ganz vereinfacht gesagt, was RecordJet macht. Ihr seid aber eben nicht nur Distributor, sondern ihr kümmert euch auch um ganz viel drumherum. Und bevor wir da einsteigen, was ihr alles zu bieten habt, weil das ist eine Menge, möchte ich dich gerne mal bitten, zu erklären, wie es dazu kam, dass du entschieden hast, das braucht es jetzt, es braucht RecordJet, genauso wie ich das gestalten möchte, zu der Zeit damals, ich glaube, es war so 2008, 2009. Nimm uns mal mit in die Musiklandschaft dieser Zeit und wie entstand das Gefühl, das braucht es jetzt?
Ich war, glaube ich, an einem sehr, sehr ähnlichen Punkt wie die meisten, die ein bisschen Musik machen und gedacht haben, ja, okay, wie geht's jetzt weiter? Also damals war der große Unterschied, dass so die physische Sparte einfach dominierend war. Also 80-90% des Musikmarktes haben einfach physische Tonträger ausgemacht, also vor allem CD. Und es gab dann halt das klein aufkommende, vor allem iTunes, was Marktführer war. Und man kam nicht irgendwie drauf. Also irgendwie hat man nicht so richtig den Weg gefunden, wenn man jetzt gar keine physische Produkte will. Und der digitale Anteil war ja nur 10%. Also es war eher unüblich, dass man gesagt hat, okay, ich presse jetzt keine CDs. Ja, ich war eben selbst Hobbyproduzent und wohlgemerkt Hobby. Also es gibt einen Grund, warum ich jetzt eher RecordJet mache als selbst produziert. Ich bin einfach nicht so talentiert darin. Mir hat es einfach riesen Spaß gemacht und auch deswegen auch gar keine Ambitionen gehabt, jetzt 1000 CDs zu pressen und die irgendwie anderweitig zu vertreiben. Und dann kam die Idee, ja, okay, ich möchte gerne schon irgendwie, dass es auf iTunes ist oder Musicload, was es damals auch gab und andere. Und Streaming war damals auch gar kein Thema im Übrigen. Das ging um Downloads so. Und irgendwie gab es einfach keine richtigen Angebote zu der Zeit, vor allem nicht für die in Europa, also die Produzenten, MusikerInnen in Europa. Und das war entweder mit super langen Verträgen, wurde man irgendwie geknebelt, hatte ganz schlechte Shares, also man hat nur 50% zum Beispiel von den Einnahmen bekommen. Und für mich war das alles super unfair und als Hobby, eher Hobbymusiker, kann man da auch gar nicht rein. Also mir wollte auch nicht unbedingt jemand einen Deal geben, weil ich habe ja auch nichts groß vorzuweisen gehabt. Da habe ich gedacht, so ja, okay, wenn es das alles nicht gibt, wie ich das gerne hätte, dann glaube ich, versuche ich das selbst, weil ich war an dem Zeitpunkt, an dem so oder an dem Punkt, dass ich selbst etwas gründen wollte in der Musikindustrie und hatte nach der richtigen Idee gesucht und irgendwie gedacht, naja gut, wahrscheinlich wird es sowieso scheitern und aber du versuchst das jetzt mal. Und hab dann über ja, vor allem 2 Jahre wirklich intensiv an allem gearbeitet, bis dann wirklich der Launch kam. Also 2008 ging es los und 2010 wurde gelauncht. Und bis dahin musste ich irgendwie ja, Freunde belabern auf gut Deutsch. Gebt mir euren Katalog, ich würde euch gerne auf iTunes bringen. Und iTunes, bitte gebt mir einen Vertrag, also Apple. Und es hat alles irgendwie dann für den Start dann so funktioniert, dass ich einen kleinen Katalog zusammen hatte und eine Plattform gebaut hatte, auch mit Freunden zusammen, die mir da geholfen haben. Ich habe selbst auch super viel programmiert und ja, da ging es dann im Endeffekt los und dann versucht davon zu leben und das ging dann zum Glück relativ schnell, weil offensichtlich war es dann auch schon damals eine Marktlücke und wie wir alle wissen, bis heute hat sich eben der Anteil von physisch und digital genau umgedreht. Also wir sind jetzt bei eben 80% digital und physisch ist dann einfach sehr, sehr wenig geworden. Und das hat dann geholfen, dass es jetzt heute dort ist, wo es ist. Das mal die Geschichte ganz knapp.
Ja, auch für mich als Hörerin. Also ich habe früher meine CDs heiß und innig geliebt und da auch viel Geld gelassen und habe die mittlerweile sogar weggegeben, weil ich sie jemand anders, also ich habe einfach sie in so ein Secondhand-Kaufhaus gespendet, weil ich dachte, mache ich jemandem eine Freude, der sich das nicht leisten kann. Weil ich höre sie nicht mehr, also ich höre meine Musik mittlerweile online, was natürlich jetzt seine eigenen Abhängigkeiten mitbringt, aber der Markt hat sich einfach da wirklich komplett oder die Gewohnheiten auch als Hörerin hat sich total verschoben. Ja.
Total.
Weil ich muss mich jetzt nicht entscheiden, höre ich jetzt dieses eine Album, ne, und den Song von dem Album oder das, sondern ich kann einfach sagen, das haue ich mir jetzt auf die Playlist und das höre ich jetzt die nächste Stunde, während ich putze.
Das habe ich auch, ja. Aber ich kaufe immer noch Vinyl, so als
Ja.
DJ. Also ich lege immer noch auf ein bisschen, aber das brauche ich irgendwie auch. Das Offline-Produkt.
Ja, viele und auch ich kenne Artists, die das so als eine Art Zusatz auch Bindung an die Fans anbieten, dass sie dann noch ein paar Specials mit eben auf die CD oder Vinyl, also ne, einfach noch mehr Songs zum Beispiel. Eine schöne Idee, aber ist eben nicht mehr, na, wie du sagtest, nicht mehr die ja, Hauptquelle, wie Musik konsumiert wird. Also ihr seid noch da, wie schön.
Ja.
Und das Spannende, und so bin ich auch ja auf dich gekommen, also du wurdest uns und Recordjet wurde uns sozusagen empfohlen, weil du schon ganz früh auch einen Riecher hattest, hey, ich darf mich hier, wenn ich mich im Musikbusiness bewege, auch um diese Frauenquote ein bisschen kümmern. Also das ist jetzt so ein Wort, das mag nicht jeder hören. Aber dir war schon von Anfang an wichtig, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch für die Artists, so eine gewisse Balance reinzubekommen, ein gewisses Gleichgewicht, was nicht so ganz branchenüblich ist, bis heute.
Das stimmt, ja.
Ja, also wir reden immer noch davon, dass wir immer noch nur 3% der Musik, die wir hören, von Frauen produziert wird. Und das interessiert mich. Also erzähl das gerne mal, wie das so, das Bewusstsein für dich da so aufkam und wie du das umgesetzt hast bei Recordchat.
Tatsächlich hing das gar nicht so sehr erstmal mit der Musikindustrie zusammen, sondern die beste, also ich habe davor auch angestellt, zum Teil gearbeitet und ich hatte eine großartige Chefin. Und sie hat mich dazu auf jeden Fall sehr, sehr inspiriert, weil auch Frauen eben in Führungspositionen oder als Geschäftsführerin oder so, das ist einfach selten und oder nicht so häufig. Und ich habe gemerkt, dass ich häufig mit Frauen besser arbeite, warum auch immer. Es gibt immer Ausnahmen, natürlich, klar, aber das war irgendwie da. Und seit ziemlich Anbeginn gab es auch Caroline im Team, die inzwischen Mitgeschäftsführerin mit mir ist, die sehr darauf geachtet hat und ich das auch eben wichtig fand, dass wir möglichst schon allein ein paritätisches Team haben, wenn nicht sogar mehr Frauen und denen auch die Chancen geben, entsprechend in Führungspositionen bei uns zu kommen, weil wir das fördern wollen, weil wir davon selbst auch profitieren, glaube ich. Natürlich führt das dazu, dass man nochmal genauer guckt, was bringt man denn da raus und was für Inhalte sind das und wem wollen wir eigentlich eine Plattform geben. Und da gab es zwei andere, die etwas später dazu kommen, die unsere First Class mit aufgebaut haben. Die First Class ist der Bereich, wo wir Playlist-Pitching zum Beispiel machen für die Artists. Und die waren extrem engagiert in dem Thema. Und wir haben das eben gefördert und gesagt, wir möchten eigentlich, dass diese Rap-Playlists bei den DSPs, wie es so schön heißt, oder bei den Stores oder wie man es nennen möchte, auch mal ein paar Frauen beinhaltet und nicht alles irgendwie sexistischer Rap ist. Wir möchten eigentlich die Chance nutzen, eben diesen Männerüberschuss in den Playlisten etwas zu korrigieren und haben sich da extrem engagiert, dass die Frauen, die es auch kuratieren, weil das waren auch meistens Frauen, Awareness bekommen und ein bisschen darauf achten, hey, ihr habt hier die Macht, auch die Frauen nach vorne zu bringen. Nur weil die Männer meistens die Größeren sind, heißt das nicht, dass die Frauen schlechtere Musik machen. Und haben dann mit denen geredet, haben gute Frauen vorgeschlagen, weil es heißt ja, hieß ja auch immer, ja, aber es gibt doch keine guten Frauen im Rap. Zum Beispiel, also Rap jetzt immer als Beispiel, da war es extrem natürlich. Und es gab natürlich viel, viel weniger. Aber wenn man heute die Rap-Landschaft anguckt, sieht man, es hat sich echt was geändert. Und sicher auch ein Teil davon, dass eben diese Frauen eine entsprechende Plattform gekriegt haben, gerade in den Playlisten, die so einen Einfluss darauf haben, was die Leute hören.
Genau. Also das ist was, da hatte ich nicht mal, also auch als Frau kein Bewusstsein dafür. Als Hörerin habe ich mir selber diese Frage gar nicht so gestellt. Ich kannte Lauryn Hill und so meine weiblichen Artists ein paar, aber ich habe nie hinterfragt, ist das ausgewogen und woher kommen die wenigen Frauen? Wie viele höre ich vielleicht auch gar nicht? Bis ich 2022 versucht habe, ein Flinter-Hip-Hop-Festival zu veranstalten. Also ich habe es auch veranstaltet, weil ich gemerkt habe, hey, das stimmt ja gar nicht. Es ist ein bisschen verdrehte Welt. Es ist nicht so, dass es die Artists nicht gibt. Und deswegen höre ich sie nicht, sondern es gibt sie nicht, weil sie nicht sichtbar sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Playlist eingebe, Deutschrap oder generell Hip-Hop, dann tauchen eben schon mal ganz viele, also es sind fast keine Frauen da drauf. Und das wusste ich gar nicht. Genau. Und deswegen hat tatsächlich nämlich diejenigen, die so eine Playlist kuratieren, schon die Macht. Ja, wie nehme ich denn dieses Genre wahr? Welche neuen Songs höre ich mir gerade an? Genau. Und ein großes Beispiel ist, glaube ich, oder das, was vielleicht am ehesten noch bekannt ist, ist Sixten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die auch mit unter anderem Recordchat so sichtbar wurden in einer Zeit, muss man auch dazu sagen, wo in Deutschland wirklich, also mir fällt wirklich keine Künstlerin ein, also mir fallen von früher, so 2000 rum noch weibliche Rapperinnen ein und dann war ganz lange eben da nichts und dann eben 2016.
Absolut. Ja, tatsächlich kamen die auch über uns raus, ja. Und es war auch so, dass genau die beiden, von denen ich gerade gesprochen habe, sich extrem engagiert haben dafür. Also ich sag mal so, wir waren im Team sowieso Riesenfans davon. Wir haben das gehört und gedacht so, okay, let's go. Also das ist wirklich cool. Das ist irgendwie Punk im Hip-Hop. Das sind Frauen, die mal was anders machen. Das sind, die sind prädestiniert dafür. Und die wollen wir, so gut es nur geht, eben unterstützen.
Ja.
Und ja, tatsächlich war das für, ich finde, ein neuer Startschuss für die Frauen im, im Rap, dass die wirklich so erfolgreich wurden, ja. Und ich glaube, da haben wir auch alles dafür gegeben, was, was in unserer Macht zumindest stand, das, das zu machen, ja.
So, und das ist nämlich genau der Punkt, der für uns natürlich spannend ist. Also ich habe es ja eingangs schon gesagt, ihr seid auch ein Distributor, also ihr, ne, das ist das eine, dass ihr die grundsätzlich erstmal die Möglichkeit schafft, dass man seine Musik überall auf allen Plattformen teilen kann. Da gibt es gar nicht so viele Anbieter und ihr seid eben einer im deutschsprachigen Raum. Und jetzt interessiert uns natürlich noch, also das kannst du gerne kurz erklären, was ihr darüber hinaus nämlich bietet, was tatsächlich die meisten Distributoren, also ich sage jetzt die meisten, ich meine eigentlich alle, aber ich sage jetzt mal die meisten, um nicht unfair zu sein, nicht bieten. Also ihr bietet nämlich noch ganz viel on top über reine Distribution hinaus.
Ja, ich versuche das immer ein bisschen runterzuspielen, weil im Endeffekt, was die Distributoren machen, ist eigentlich relativ ähnlich. Also das Grundprinzip, ich nehme deine Musik an, gucken drüber, mache eine Qualitätssicherung, gucken, ob das passt und schicken es dann raus, sammeln danach das Geld ein und geben dir das, was du verdient hast. Das Grundprinzip ist bei allen relativ ähnlich. Wie gut und schnell das funktioniert, ist dann die Plattform, die unterschiedlich ist. Und ansonsten kommt ganz viel darauf an, dass man persönlich da ist. Finde ich. Also ich finde, das Wichtigste, wo wir wirklich Wert drauf legen, ist, dass wir erreichbar sind, dass wir ein schnell ein gutes Support-Team haben, die sich wirklich um einen kümmern, wenn man Fragen hat, wenn man nicht weiterkommt, wenn man weiterkommen möchte und so. Aber darauf zielte die Frage nicht ab.
Genau, ihr habt nämlich noch ein Förderprogramm on top.
Genau, wir versuchen eben neben dem rein, wir bringen es jetzt in die Stores, auch die Leute zu fördern, die wir interessant finden, die tolle Musik machen, bestenfalls schon mal irgendwo gehört wurden und vielleicht eine kleine Fanbase haben, muss gar nicht groß sein, aber dann kann man sich bei uns in der First Class zum Beispiel bewerben und das, was ich vorhin meinte, die Frauen, die sich dann darum kümmern, mit den Playlist-Kuratorinnen zu sprechen, das ist unser First-Class-Team. Die kümmern sich um die Release-Strategie zusammen mit den Artists und versuchen überall sonst irgendwelche Programme zu finden, wo man sie zusammen mit den Stores noch weiter pushen kann. Zum Beispiel auf dem Playlist-Cover etc. Darüber hinaus, also neben der First-Class, gibt es auch eine große Service-Sektion, wo man noch weitere Dienstleistungen meistens von dritten Partnern hinzubuchen kann. Also zum Beispiel ein GEMA-Checkup könnte man da machen oder auch CDs pressen, wenn man das gerne möchte. Und wieder zurück zu den physischen Willen. Mhm.
Zu den Wurzeln, ja.
Ja, genau. Mhm.
Ihr habt ja richtig tolle Artists of the Month. Da habe ich vorhin mal reingeschaut, da sind ganz viele Schätze dabei. Also Sampa, Baby Joy, Amewu, DP. Ist das auch Teil, also ist das unabhängig von First Class?
Das ist unabhängig. Tatsächlich ist es so, dass wir schauen, was es an interessanten Releases gibt oder geben wird, also oder gerade gab, also so um den Zeitraum. Mhm. Die First Class und ein paar andere suchen sich raus, was interessant ist und stellen das einmal im Monat dem gesamten Recordshed-Team vor. Mhm. Und normalerweise gibt es so 6, 7 zur Auswahl. Jede Person pickt sich einen Artist, die irgendwie interessant ist, stelle kurz vor. Und dann gibt es ein Voting vom gesamten Recordshed-Team, wer das wird. Das kann alles sein.
Ja, dann habt ihr coole Leute da auf jeden Fall. wenn das die Ergebnisse sind. Ich fand das total schön. Jetzt ist es so, jetzt haben sich vielleicht ein paar von unseren Musikerinnen vielleicht schon vorher oder im Laufe der Zeit einfach bei einem anderen Distributor angemeldet. Und wenn sie jetzt Interesse hätten, zu wechseln zu euch, also ich will einfach sicherstellen, dass sie dann sicher gehen können, dass das dann reibungslos funktioniert, dass sie keine Angst haben müssen, dass dann das Artist-Profile weg ist oder zum Beispiel auch, weiß ich nicht, zum Beispiel, also wie einfach ist es zu wechseln, ja? Wie einfach ist es zu wechseln, weil wenn man sich so das Gesamtpaket anschaut, gerade eben als Musikerin, unter auch dem Aspekt, dass man vielleicht in die First Class möchte, weil man ja das gerne nutzen möchte, das, was ihr da eben noch, diese zusätzliche Betreuung, die ihr dann mitbietet. Wie einfach ist das zu wechseln, sein Distribution
Viel einfacher als früher.
Service?
Also es ist wirklich nicht mehr schwer. Also die Stores sind da wesentlich besser geworden. Also zum Ablauf ist es relativ einfach. Du meldest dich beim neuen Distributor an, zum Beispiel bei uns, und lädst dort erneut deine Songs hoch. Zum Teil haben die Distributoren auch Hilfetools, dass du nicht mehr alle Metadaten neu eingeben musst. Die Audio-Files musst du leider nochmal uploaden. So. Also legst den Release genauso an, wie er eigentlich schon draußen ist, und schickst ihn dann raus. Nach kurzer Zeit ist er ausgeliefert und dann wird er gematcht bei den Stores. Das heißt, die merken, okay, das ist der gleiche Song, der gleiche Release. Und sobald das gemacht wurde, das sind Tage, 1, 2, 3 Tage, würde ich warten. Das sollte ausreichen. Sobald das Matching durch ist, kannst du einfach einen Takedown, also dein Release, löschen beim alten Distributor, und dann sollte alles weiterhin vorhanden sein. Wenn es doch mal Probleme gibt, dann ist es dann wiederum gut, wenn man ein gutes Support-Team hat. Also dann meldet, also wenn ihr zu uns kommt, meldet euch bei uns, bei unserem Support-Team, und wir können dann mit den Stores sprechen: Hey, hier ist was schiefgelaufen, könnt ihr das wieder zusammenmatchen? Das gehört auf das Artist-Profil. Und was es auch noch viel leichter macht, dass es halt wirklich diese Artist-Profile gibt. Also dass es ein Spotify for Artists, ein Apple for Artists etc. gibt, wo du deine Artist-ID hinterlegt hast. Und die kannst du ja auch wieder beim Distributor eingeben. So kommt es dann auch auf deinem richtigen Profil an und wird gematcht. Also die Playlisten bleiben erhalten, die Klicks bleiben erhalten, es bleibt alles erhalten.
Ja, das ist gut zu wissen, dass das nicht so eine einmalige Sackgasse ist und man sich dann denkt, ah, Mist, hätte ich das mal früher gewusst. Genau. Und als abschließende Frage, ich habe gesehen auch bei Events, also das weiß ich halt noch bei meinem Festival, dass das ein Riesenthema ist, dass auch bei We Events dasselbe ist wie eben sonst auch bei Playlisten und anderen, dass einfach eine echt fiese Quote an weiblichen Artists dann vertreten ist. Also die auch nicht im Verhältnis zu den Artists steht und dass da wirklich viel aktiv getan werden darf, um das zu ändern, um die Sichtbarkeit von weiblichen Acts zu erhöhen. Und auch da habe ich gehört, dass ihr da auch aktiv mit dabei seid, was ich gar nicht erwartet habe, weil ihr ja eigentlich ein Distribution Service seid und gar nicht in erster Linie für Events. Wie kommt das? Erzähl da gerne mal dazu.
Also eigentlich machen wir auch nicht wirklich viele Events. Also eher selten. Jetzt inzwischen mal so ein, zweimal jährlich. Also früher war es vielleicht unsere 10-Jahres-Geburtstagsfeier. Da haben wir dann drauf geachtet, dass wir irgendwie eine 50-50-Quote hinkriegen. Und das war auch gar kein Problem. Zu der Zeit war zum Beispiel Alice Merton groß und war dann unser Headliner. Und das war natürlich top. Und bei der 15-Jahresfeier haben wir dann ein Rap-Cypher gemacht, nur mit RapperInnen. Das hieß dann Flinter-Rap-Cypher, glaube ich. Und das hat uns dann auch auf die Idee gebracht, das weiterzutragen. Beim Reeperbahn-Festival haben wir jetzt letztes Jahr ein Showcase gemacht mit 4 Flinter-Acts, und auch das wollen wir weiter fortführen. Dort einfach die Sichtbarkeit und Plattform weiterzutragen. Ja, genau. Es ist einfach, wir haben eine kleine Plattform und wir können aussuchen, wer da spielt. Und wenn das den Veranstaltern auch gefällt, in dem Fall Reeperbahn-Festival, und das hat sogar sehr, also ist das auch gar kein Problem zu schaffen. Und dann haben Plinter X eine Plattform, die sie sonst vielleicht nicht hätten. Und das finde ich gut.
Ja. Und du hast es vorhin schon erwähnt, also zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich ist es dann mit Sixten, also ganz viel wieder ins Kommen gekommen, weibliche Rap-Artists. Beobachtest du das generell, seit du jetzt angefangen hast, wenn du nochmal zurückschaust, dass sich da was tut in den letzten 15 Jahren, sag ich mal, in der Musiklandschaft, dass es diverser wird?
Auf jeden Fall. Also als ich angefangen habe und auf den ersten Konferenzen war und Festivals und so weiter, da war es schon extrem männerdominiert. Und jetzt gerade, wenn ich das Reeperbahn-Festival angucke, wo ja quasi jede und jeder ist aus dem deutschsprachigen Raum und darüber hinaus, da sieht man einfach auch super viele junge Frauen unterwegs. Und das war früher nicht so. Und das da merkt man, dass wirklich sich was geändert hat. Und dass es einfach mehr Chancen zu geben scheint. Und ich find's richtig toll, dass man das sieht. Mhm. Am Anfang war es schon ein sehr, sehr starkes Männerbusiness, muss man sagen.
Mhm. Und ihr habt ja auch Zugriff auf Daten und Zahlen und Fakten, ne? Weil oft, also wir haben natürlich auch so unsere Leute, die dann bei uns kommentieren und sagen irgendwie, Frauen in der Musikproduktion, das ist wie Paralympics zum Beispiel, haben wir jetzt vor kurzem als Kommentar gehabt.
Wow.
lass ich mal so stehen. Und der Vorwurf, der ganz oft kommt, oder das Argument, was oft kommt, ist ja, das will doch keiner hören. Was sagen die Zahlen, Daten, Fakten? Also ist das so, ihr pusht dann jemanden, aber es interessiert niemanden? Oder?
Überhaupt nicht. Nee, das ist auch Quatsch. Und ich glaube, wenn die mal wirklich dahinter gucken, wer ist jetzt Produzentin oder Produzent, das wissen die doch gar nicht. Also, ich meine, gucken die sich vorher an, ah ja, guck mal, das hat eine Frau produziert und geschrieben auch von einer Frau. Nee, das kann ich nicht anhören. Die sehen doch im Normalfall den Interpreten und die sehen da überhaupt keinen Unterschied in der Erfolgsquote. Also, das bitte weitermachen, nicht ermutigen lassen von so einem Quatsch.
Danke dafür und danke bitte, dass du mit uns lachst, weil ja, was anderes können wir da auch nicht machen, aber wenn wir wissen, dass es auch nicht auf Fakten und Zahlen beruht, gewisse Argumente, dann tut das natürlich gut. Ja.
Im Gegenteil, ich glaube gerade Produzenten sind extrem gefragt jetzt. Wenn man dann ein All-Male-Roster anguckt und das gar nicht wollte und merkt so, ach fuck, wir sollten vielleicht mal drauf achten. Und ich merke schon, dass es immer mehr gesucht wird. Aktiv gibt's mehr Flinter- oder Frauen-Songwriting-Camps und so weiter. Also das gab's früher nicht in der Form so häufig. Und jetzt wird's immer mehr, sehe ich auch, kommen gerade auch bei den Verlagen. Und die merken auch so, oh ja, okay, vielleicht müssen wir da wirklich was tun. Also ich glaube, die Nachfrage wird eher höher als weniger. Mhm. Auch gerade, weil es so lange Zeit eben nicht da war, nicht sichtbar war und so wenig gesigned wurde.
Ja, und das ist ja das Coole heute. Heute muss man nicht gesigned werden. Heute darf man sich selber erlauben, ich mache das jetzt, ich nehme es in die Hand, produziere selber und dann suche ich mir zum Beispiel Recordjet als Distributor aus.
Würde mich freuen.
Ja, genau, und kann einfach veröffentlichen und da gibt es nicht mehr so jemanden, der dann entscheidet, ja, nein. Also genau, da entsteht ja auch schon sehr viel mehr Chancengleichheit.
Auf jeden Fall.
Sehr cool. Dank dir, lieber Jorin, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns so ein bisschen Recordjet menschlich zu machen. Also ich habe vieles einfach vorher nicht gewusst. Und danke dir vor allen Dingen, du warst jetzt wie viele im Januar erkältet, dass du dir jetzt trotzdem hier eben die Zeit für uns genommen hast, mit uns zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr über diese Einladung gefreut, wie du weißt. Also habe ich wirklich sehr gerne gemacht.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Und wir verlinken zu Recordjet unter dieser Folge. Sehr schön. Mach's gut.
Ebenso. Vielen Dank.
Ciao.
Das war das Interview mit Jorin Tschische, dem Gründer von Recordjet. Und Recordjet teilt eben eine ähnliche Vision wie wir hier im Tonstudio für Frauen. Und zwar, MusikerInnen wie dich zu befähigen, ihre Songs selbstbestimmt mit der Welt zu teilen. Und falls das vielleicht einer deiner größten Wünsche ist und du einfach nicht weißt, wo anfangen, weil du gar nicht weißt, wie du deine Musik selber im Homestudio professionell aufnehmen und produzieren kannst, dann bieten wir dir unsere kostenlose Equipment Roadmap an, bei der wir dir die 4 Komponenten zeigen, mit denen du ins professionelle Home Recording starten kannst. Alle Links zu RecordJet, aber auch zur Equipment Roadmap findest du unten in den Shownotes. Und falls du dir noch viel mehr Inspiration und vor allen Dingen auch Motivation wünschst als Musikerin, um deine eigenen Songs zu produzieren, dann abonniere gerne diesen Podcast und erfahre mehr zu Songs aufnehmen leicht gemacht. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin, dein großer Fan, Anna.